Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Trump will eine Welt mit Blöcken, mit Zöllen. Das ist also die Gegenbewegung zur Globalisierung. Die Gesellschaften verändern sich, sie werden totalitärer, die Kontrolle, die Zensur nimmt zu, die Ideologie nimmt zu.
Wird die USA es schaffen, die Leitwährung zu bleiben weltweit, oder schaffen es die BRICS-Staaten, sich abzunabeln? Wird USA das zulassen? Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Professor Dr. Max Otte. Ich freue mich, wir sind hier live aus Köln, also nicht live, jetzt, wir zeichnen das jetzt auf für euch, aber Professor Max Otte, die meisten von euch kennen ihn, er ist Bestsellerautor, er hat einige Bücher geschrieben, die wirklich den letzten Crash schon ziemlich genau beschrieben haben, und auch viele Dinge, die heute passieren. Er ist Experte, er ist Ökonom, er hat mehrere Fonds, die er gegründet hat und die er verwaltet. Deswegen, die Zeit ist jetzt natürlich besonders spannend für ihn. An den Börsen haben wir uns im ersten Teil schon unterhalten. Da geht's gerade rund. Wir haben hohe Volatilität, aber ihn lässt es relativ entspannt hier sitzen. Wie war so das Gefühl die letzten Tage für Sie?
Ja, schon spannend, wenn es mal wieder 10% drauf geht, aber letztlich sitzen wir tatsächlich und warten auf die wirklichen Chancen. Also die Börse ist oft, manchmal übertreibt sie, oft ist sie ungefähr fair bewertet, manchmal macht sie richtig einen Ausverkauf. Und im Ausverkauf ist dann, wo man wirklich, wirklich Geld verdienen kann. Corona-Crash waren wir voll investiert, da sind wir einfach durchgetaucht mit Coolness, aber jetzt haben wir Reserven, wir sind seit 2-3 Jahren vorsichtiger, jetzt warten wir auf den richtigen Moment.
Ja. Ich sehe da hinten das Buch Weltsystem Crash, das Sie geschrieben haben. Viele haben ja vergangene Woche gedacht, wir steuern schon mitten auf diesen Weltsystem Crash zu. Dann, wie Sie gerade gesagt haben, gestern war es wieder erfreulicher. War das jetzt so eine kleine Bereinigung und das richtig
spannende? Der Titel bezieht sich ja nicht auf die Börse, bezieht sich aufs Weltsystem. Also die geopolitischen, wir kommen in eine völlig neue Welt. Der Trump will eine Welt mit Blöcken, mit Zöllen. Das ist also die Gegenbewegung zur Globalisierung. Die Gesellschaften verändern sich, sie werden totalitärer, die Kontrolle, die Zensur nimmt zu, die Ideologie nimmt zu. Also das meine ich mit Weltsystemcrashen. Da sind wir ja schon spätestens seit Covid, aber eigentlich schon seit Frühjahr drin. Ja. Eigentlich ging es los mit 9/11, langsam schleichend. Also wir sind im Prinzip schon über 20 Jahre in dieser Umwälzung drin. Wenn ich die vierte Zeitenwende von Strauss und Howe sehe, die haben gesagt, zwischen 2005 und 2025 passiert es. Also wir sind jetzt in der Schlussphase dieses Crashs. Das darf mal ein paar Börsencrashs passieren und sonst was. Das ist dann Begleiterscheinung.
Und wir hatten ja auch im Schnitt, wenn ich jetzt im deutschen Sprachraum, also Deutschland hernehme, im Schnitt alle 25 Jahre eine Währungsreform. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Euro eigentlich eine Währungsreform war, dann wäre es jetzt auch mal wieder bald Zeit. Ne?
Hoffentlich. Ja. Aber das werden wir mal sehen. Also, aber es laufen ja die Pläne, Kryptos zu machen und auch Kryptos der Notenbanken. Trump hat sich bedankenswerterweise dagegen geäußert für die Fed. Ja. Aber dann äußert er sich wieder für private Kryptos, was natürlich auch problematisch ist. Währungspolitisch ist ein ganz tiefes Thema. Für mich ist Währung wie Sicherheit was Staatliches. Mhm. Dass die Staaten geschludert haben mit den Währungen, ist völlig klar. Golddeckung ist weg. Unser neuer Fonds ist der Goldfonds, Privatinvestor Goldfonds. Also das ist auch dann für die Sicherheitsgeschichten. Also die Golddeckung ist weg. Dass die Staaten mit den Währungen Schindluder getrieben haben, ist richtig. Aber private Währungen, das wäre ein tiefes Thema, sind es nicht für mich. Deswegen kann es schon sein, dass sich da noch mal eine Menge wieder verändert.
Gold befindet sich seit Oktober 2023 in einer historischen Rallye. Ein Rekordhoch folgt auf das nächste. Worin liegt das? Einerseits an der politischen Unsicherheit, die wir anhand der Deglobalisierung weiterhin sehen, andererseits auch an der monetären Inflation, an den Staatsschulden, die überall in der Welt gemacht werden. Gold ist in diesem Umfeld der sichere Hafen und bleibt es. Und wenn Sie sicher und einfach in Gold, physisch hinterlegt in Liechtenstein, investieren möchten, dann legen wir Ihnen den PI Physical Gold Fund ans Herz. Der Fonds ist ausschließlich mit physischem Gold in Liechtenstein hinterlegt, verwahrt von der Liechtensteinischen Landesbank unter Hochsicherheitsbedingungen für nur 0,95% Gebühr pro Jahr. Erhalten Sie einen Zugang zu diesem Gold und eine professionelle Verwahrung und Versicherung inkludiert im Preis, ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag. Informieren Sie sich jetzt über den Fonds unter www.privatinvestor-goldfonds.de. Auf gute Investments!
Ja, also viele hoffen ja, dass jetzt dieser Schachzug von Trump dazu beitragen wird, dass sich die CBDCs auch in Europa nicht durchsetzen. Mhm. Er hat ja, glaube ich, sogar die Anordnung erlassen, dass amerikanische Firmen sich hier nicht an der Entwicklung weiter beteiligen sollen und dürfen hier in Europa. Wird das die EZB abhalten, das Thema weiter zu forcieren? Was denken Sie?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also Europa versucht ja krampfhaft, sich eigenständig zu positionieren, was ja nicht so einfach ist, weil auch hier sehr unterschiedliche Interessen sind. Es kommen jetzt wieder die alten Gegensätze hoch. Ich meine, bis jetzt ist Europa durch deutsches Geld zusammengehalten worden. Und dadurch, dass Deutschland laufend Konzessionen gemacht hat. Aber Frankreich und Deutschland, Polen wird aufgebaut als neues Gegengewicht zu Deutschland, auch von den USA, auch von der NATO aus. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass das ein Spielfeld ist, auf dem dann die europäischen Bürokraten, die Eurokraten versuchen werden, sich zu profilieren. Das andere ist die Militärpolitik. Sie wollen ja gegen Putin alleine weiterkämpfen, wenn Trump sich zurückzieht. Ja. Was ein Wahnsinn wäre, ein Horror. Aber Keir Starmer, Emmanuel Macron sind da ganz vorne weg. Jetzt werden wahrscheinlich die ersten französischen Truppen geschickt, was fürchterlich wäre. Ja. Die erste deutsche Brigade wird in Litauen stationiert. Ein fürchterliches Signal, wenn man gerade überlegt, wir Deutschen sind dann wieder dort vor Ort. Das ist eine völlige Verkennung der geopolitischen Situation. Also man sieht diese Verzweiflungstaten der Eurokraten oder auch einzelner europäischer Staatsmänner oder zumindest Regierungschefs oder Präsidenten Macron, Keir Starmer, die sich da profilieren wollen. Aber ich hoffe nur, dass das alles kläglich scheitert, denn alles andere wäre nicht gut.
Ja. Ja, es ist ja auch die europäische Führung gerade nicht sehr einig in vielen Punkten. Also wir haben ja auf der einen Seite Orban, dann haben wir diese Wahlgeschichte gehabt in Rumänien, dann haben wir die Slowenen und die auch die Slowakei, die sich schon mal dagegen stellt und irgendwie sagt, wir sind jetzt nicht mehr dabei bei diesem Krieg in der Ukraine. Die anderen sagen fleißig, wir müssen jetzt erst recht, wenn USA nicht. Also muss man nicht Angst haben. Ich meine, die EU ist ja damals gebildet worden eigentlich, um einerseits auch eine Rettungsmaßnahme, aber auch ein bisschen damals, um einen Gegenpol, zumindest so wurde es uns verkauft, zu bilden gegen die Wirtschaftsmacht der USA und die asiatischen Märkte. Mhm. Und das ist ja nie passiert. Man war ja eigentlich mit einem überverwalteten Brüssel. Am Ende hat man sich zu Tode verwaltet. Mhm. Oder das macht man ja heute gerade.
Also das war das.
Eine Auflage nach der anderen.
Das war die Positivvision, aber sie ist natürlich auch gegründet worden, wie die NATO, um Deutschland zu integrieren und klein zu halten.
Ja.
Und sie ist ja ein französischer Maßanzug. Mhm. Also die ganze Konstruktion ist französisch, intragouvernemental, also die Regierungschefs kugeln es aus, zuletzt gesehen bei der Besetzung der EZB und dann der Kommissionspräsidentin, also in der vorigen Amtszeit von von der Leyen. Es gab ja vorher, man wollte die EU demokratisieren und es gab Spitzenkandidaten für der europäischen Fraktion. Manfred Weber von der CSU für die Christdemokraten, Jan Tindermans aus Holland für die Sozialdemokraten, sogar Spitzenkandidaten. Und dann wurde auf einmal doch Frau von der Leyen Kommissionspräsidentin, hat mir die ganze Demokratie wieder am Haufen geworfen. Meine Theorie ist, dass auf keinen Fall ein Deutscher oder eine Deutsche Präsident oder Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden durfte. Das hat man uns ja von Anfang an verweigert. Und dass man dann gesagt hat, okay, Frau von der Leyen, die kriegt gerade zu Hause ein bisschen Probleme wegen ihrer gelöschten E-Mails im Verteidigungsministerium und den fragwürdigen Aufträgen an die Firma des Sohnes und so weiter. Die kommt jetzt nach Brüssel, so wie jetzt Annalena Baerbock auch weggeschoben wird und dann ein gutes Auskommen hat, eine Spitzendiplomatin dann mal eben rausgekickt hat. So, also man wollte einen Franzosen, eine Französin an der Spitze der EZB platzieren und dann musste man Deutschen auch irgendwas geben.
Ja, die große Frage, gibt es die EU überhaupt in einigen Jahren noch? Also da ist ja jetzt im Moment nicht jeder sich einig. Und auf der anderen Seite muss wahrscheinlich, aber wenn jetzt Amerika die schützende Hand wegnehmen würde, müsste natürlich sich Europa überlegen, wie können wir denn überhaupt noch das Thema Sicherheit für unsere Länder gewährleisten?
Wo ist denn Europa bedroht? Ich sehe keine Bedrohung.
Das nirgends. Ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ne? Also USA will natürlich auch nicht, dass die europäischen Staaten näher an Russland heranrücken.
Das ist ja, das ist aber jetzt was anderes. Also ich sehe uns nicht bedroht. Ich sehe auch uns von Russland nicht bedroht. Putin hat immer ganz klar seit 2009 seine Ziele benannt. Die Ukraine muss neutral bleiben, nachdem man die ganzen Erweiterungsrunden geschluckt hat, schlucken musste oder wie auch immer. Gesagt, dass die rote Linie hat auch nochmal im Telefonat mit Joe Biden im November 21 gesagt, bitte nicht die Ukraine, wir müssen darüber reden. Und im Dezember 21 sagt Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wir wollen Atomwaffen. Mhm. So, also Putin ist ein natürlich Machtmensch, aber er schätzt das Potenzial seines Landes sehr realistisch.
Man muss es immer von beiden Seiten sehen, ne? Was damals eben auch nicht gesagt, eingehalten wurde an Versprechungen gegenüber Russland, nachdem es der Öffnung beigestimmt, zugestimmt hat.
Ja, er hat gesagt, also wir sind doch viel zu klein, wir können doch gar nicht so viel Desinformation. Unser Geheimdienst hat doch ein Zehntel der Geheimdienste der westlichen Länder, auch mit dem Militär, also eine atomare Supermacht, konventionell eine Großmacht, aber keine Supermacht mehr. Die NATO ist doch viel besser aufgestellt. Also das wäre Selbstmord von Putin, da weiterzugehen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn er expansionistisch wäre, dass er die Ostukraine, dass er also je nachdem, wie es weitergeht, ein paar Oblaste bis zum Dnepr dann einnimmt.
Denken Sie, wird man die Grenzen dann irgendwie neu aufteilen müssen oder wird die Ukraine in der alten Formation als neutrales Land ist
unrealistisch? Nein, die vier Oblaste und die Krim, die sind offizielles Staatsgebiet der Russischen Föderation, da gab es ja dann direkt Ende 22 die Volksabstimmungen. Da wird Russland auch Atomwaffen einsetzen, um das zu schützen auf Dauer. Das erlaubt die Staatsdoktrin. Das bleibt mal auf jeden Fall. Ob man jetzt das Verhandlungsziel erreicht, ob die Ukraine neutral bleibt. Die Russen sagen ja auch, wir akzeptieren den Militärdiktator Zelensky nicht, der jetzt nicht mehr legitimer Präsident ist, weil eigentlich seine Amtszeit abgelaufen ist. Also die meisten Demokratien haben eben auch in Kriegszeiten gewählt. Die USA hat in Kriegszeiten gewählt. England hat in Kriegszeiten gewählt. Also auch ein legitimer Standpunkt. Und in der Ukraine macht man das mal eben nicht.
Ja, wir schauen mal, wie das weitergeht. Also im Prinzip ist auch da natürlich die Situation sehr angespannt und die Frage, wie wird es jetzt weitergehen? Auch die Frage, Zelensky mit seinen seltenen Erden, der ja damals dann erbost abgereist ist aus Washington, wird natürlich auch wahrscheinlich davon abhängen, wie sich die USA jetzt langfristig verhalten, ob die also in dem Spiel sagen, okay, wir ziehen uns da komplett zurück, unterstützen gar nicht mehr, oder ob vielleicht dann schon auch Donald Trump etwas pokert, wenn die Gespräche jetzt mit Putin nicht so laufen, wie er sich das vorstellt, vielleicht dann doch auch nochmal die Gegenseite unterstützt. Also das ist ja auch im Moment so ein bisschen eine unsichere Situation, wie es da weitergeht.
Es ist alles offen. Also wenn der Trump dann, wenn es ihm zu viel wird, wenn er meint, er müsste wieder aktiv werden, dann wird es auch da werden. Denn ich meine, wir dürfen
oder auch da vielleicht mit einem anderen Führer als Zelensky, ne? Wäre auch eine
Frage. Ja, der Zelensky ist ja ein britisches oder ein französisches Asset. Er wird ja von den Briten, glaube ich, geschützt. Also sein Leben hängt von den Briten ab. Und das heißt, die Briten haben ja da sowieso ihre Hand sehr stark im Spiel. Ich habe neulich noch einen Aufsatz des bekannten Welthistorikers Arnold Toynbee von 1919 gelesen über das Ukraine-Problem. Und da sagt er, die Russland wird die Ukraine nie komplett dominieren können, aber die Ukraine wird auch nie komplett zum Westen gehören. Und die Ukraine ist ein Kunstgebilde, ist letztlich das letzte Produkt der Sowjetunion.
Absolut.
Links Österreich.
Alte Lemberg, wo die Lemberg, noch teilweise Deutsch sprechen. Ja.
Österreich-Ungarisches
Monarchie Reich, damals.
Ja, Monarchie, dann in der Mitte gemischt, wirkliche Ukraine und dann um Donbass, auch in Odessa und so weiter, Russland. Donetsk, das sind Russen, die dort sind. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Sprachen, die russische Sprache ist seit vielen Jahren verboten. Das war schon unter Poroschenko. Drakonische Strafen. Es werden Männer von den Straßen weggefischt seit Jahren. Es sind Greifkommandos, die kriegen Prämien dafür. Die Kirchen sind verboten, bis auf die Staatskirche. Die Sender sind verboten. Zelensky hat gerade 11 Parteien verboten. Es ist eine Militärdiktatur und zwar eine besonders korrupte und grausame. Ja. Das sage ich mal einfach so.
Und ich kann das nur bestätigen, was Sie jetzt gesagt haben. Also ich war früher, vor 15 Jahren oder so, relativ oft da. Wir hatten da ein Büro auch in Kiew und ich war, muss das bestätigen, also in Kharkiv, in Donetsk oder wie das, da haben die alle Russisch gesprochen. Also da hat kein Mensch Ukrainisch gesprochen und natürlich in Kiew, da saßen dann die klassischen Ukrainer. Ne? Da hat man heute noch alte Menschen teilweise, die noch ein bisschen Deutsch sprechen. Ja?
Dieses Befördern der ukrainischen Mentalität oder Eigenständigkeit ist, tatsächlich, habe ich jetzt gelesen, muss ich aber mich noch tiefer reinschauen, ist eine österreichische Taktik gewesen, dass man gesagt hat, wir wollen nicht, dass Russland dazu nahe kommt, wir wollen da lieber das Richtung österreichisches Reich holen.
Ja, und auch wenn man jetzt nicht Putin-Befürworter ist oder er hat da sicherlich einen Angriffskrieg geführt. Man muss auf der anderen Seite aber sagen, was ist alles nicht eingehalten worden, ne, seitens der NATO. Und letztlich hat Russland ja damals es möglich gemacht, unter Gorbatschow, dass überhaupt die Wiedervereinigung möglich war in Deutschland.
Die einzige Besatzungsmacht
wurde ja alles vergessen im Laufe der letzten Jahre.
Die einzige Besatzungsmacht, die Deutschland verlassen hat. Und man sieht in den 4+2-Verträgen noch, da steht drin, die NATO wird sich nicht auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausdehnen. Mhm. Dass das noch weitergehen könnte, da hat damals noch niemand dran gedacht. Sonst hätte das da auf jeden Fall drin gestanden. Und was jetzt Deutschland macht in Litauen, ist auch eine Verletzung der NATO-Russland-Grundakte von 1997. Dass man eben keine NATO-Soldaten dort stationieren soll.
Ja, schauen wir, es wird spannend. Und es wird auch spannend natürlich mit den BRICS-Staaten. Wird Amerika es schaffen, wird die USA es schaffen, die Leitwährung zu bleiben weltweit, oder schaffen es die BRICS-Staaten, sich abzunabeln? Wird USA das zulassen, wird sie es zulassen müssen? Da hat sich ja USA wahrscheinlich mit den Sanktionen das erste Mal ein Eigentor geschossen, weil natürlich viele Staaten sich dann die Frage gestellt haben, naja, wenn USA das jetzt mit den Russen so macht, vielleicht machen sie das morgen mit uns genauso. Genau.
Es war ja nicht die Russen, waren ja nicht die ersten. Syrien, richtig. Iran, Venezuela und so weiter.
Richtig, also es waren ja auch viele Leute davon betroffen, jetzt auf Russland bezogen, die mit dem Krieg gar nichts zu tun haben oder zu tun haben wollten. Ich weiß das selber, ich hätte ein paar Wochen zwei Wochen vorher hatte ich einen Russen zum Beispiel ein Penthouse in Palma gezeigt, der wollte das kaufen, plötzlich waren seine Kunden gesperrt, also ganz normale Wirtschaftstreibende.
Ja, ja.
Und damit hat man die eigentlich wieder eher noch in die Hände von Putin getrieben, als jetzt irgendwie Sympathie für die Gegenseite. Ja, das ist also die große Frage, schaffen es die Amerikaner, dass der Dollar die Leitwährung bleibt? Glauben Sie persönlich, wird der Deal gelingen für Donald Trump, oder ist das eher unrealistisch?
Trump hat ja selber gesagt, wenn er aus dem Leitwährung-Dollar rausgeht, kriegt er große Probleme mit uns. Der Dollar muss die Leitwährung bleiben. Gewisserweise hat er recht, für die USA kommt nur 20, 30 Jahre zu spät. Das hat sich so weiterentwickelt. Die BRICS werden keine eigene Währung machen. Also das ist viel zu heterogen. Also China, irgendwann wird China eine neue Weltwährung haben, dann haben wir eben mehrere Währungen. Und Russland hat ja auch Pläne, aber da geht es dann mehr um Workarounds, also um verschiedene Lösungen für den internationalen Zahlungsverkehr, verschiedene Plattformen, so dass wir also dann eine neue Weltwährung im Entstehen haben. Dann haben wir konkurrierende Weltwährungen. Was ich befürchte, ist, dass Europa eben völlig eingemeindet wird in die USA. Wir sind ja politisch schon so abhängig, militärisch, dass wir dann also quasi, ob der Euro dann noch besteht als Anhängsel des Dollar oder wie auch immer, also dass die USA auf ihre Verbündeten so viel Druck ausüben, dass wir da einfach diese Rolle weitertragen.
Im Moment gibt es ja ganz spannende Tendenzen, dass sowohl Kanada als auch Mexiko schon mal nachgedacht haben, irgendwie mit der EU stärker Gespräche zu führen. Mhm. Das war ja auch gleich, nachdem die offiziell letzte Woche dann die Strafzölle bestätigt wurden, wurden ja dann die Gespräche nochmal so richtig forciert. So nach dem Motto, wenn uns jetzt hier USA ausfällt, vielleicht können wir mehr nach Europa liefern. Und die Haupttreibenden oder diejenigen, die schon mal mit den Verhandlungen begonnen hatten, das waren die Briten interessanterweise und die Franzosen, die da in der Richtung nach vorne geprescht sind, was ja auch ein bisschen verwundert, weil die Briten ja immer so der direkte Verbündete der Vereinigten Staaten waren.
Sind sie ja in vielen Bereichen noch, aber es gibt natürlich eine sehr starke Antipathie zwischen Starmer und Trump und natürlich auch ganz unterschiedliche Auffassungen. Wenn J.D. Vance sagt, dass die Meinungsfreiheit in Großbritannien gefährdet ist und da kommen Leute mittlerweile für Posts ins Gefängnis. Also es ist wirklich ein Polizeistaat geworden. Also ähnlich asymmetrische Rechtsanwendungen wie in Deutschland, nur noch schlimmer in manchen Bereichen, also fürchterlich.
Ja.
Dann brechen da im Moment ganz viele Dinge auf. Wo das hinläuft, wissen wir nicht. Aber in der Tat, alte Bündnisse, alte Konstellationen brechen auf. Die Welt ist eben in einer fundamentalen Umbruchsphase und da lässt sich nicht allzu viel prognostizieren, weil das eben durcheinander geht.
Sehr spannend alles. Ne? Wir haben übrigens ganz kurz zwischendurch in eigener Sache, wir haben ja am 18. und 19.10. einen Kongress geplant, Geld Convention 2025, Sachwerte schlägt Geld. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, wo vieles passieren kann, musst du einfach einen gewissen Teil deines Vermögens, was du vielleicht die letzten 20, 30, 40 Jahre, je nachdem wie alt du bist, erwirtschaftet hast, in Sachwerten parken, weil Sachwerte doch in Krisenzeiten, egal ob das jetzt Aktien, Gold oder Immobilien sind, wenn es in den richtigen Ecken stehen sozusagen.
Sachwerte brauchen Sachverstand, sage ich immer. Bei Geld ist das einfacher, das hat man oder nicht, aber Sachwerte muss man ein bisschen was von verstehen.
Richtig. Und da holen wir für euch die besten Experten zu diesen Themen. Und Professor Max Otte, ich freue mich, dass Sie die Keynote dann am Sonntag halten. Und viele andere spannende Leute, Dr. Markus Krall, den ihr ja kennt aus unserer Community. Auch Marc Friedrich wird dabei sein. Auch Volker Hellmeier, Felix Früchtel, meine Frau wird dabei sein. Dimitri Speck wird dabei sein. Und viele andere, wenn ich jetzt einen vergessen habe, bitte nicht böse sein. Aber es wird ein super toll aufgestelltes Diskussions- und Rednerpublikum da sein. Brian Tracy aus Amerika, einer meiner Mentoren, wird auch dabei sein, auch über das Thema Geld sprechen, also auch näher mittlerweile aus einfachen Verhältnissen, hätte damals im spannenden Jahr, als Arnold Schwarzenegger Governor von Kalifornien geworden ist, eigentlich hat er mitkandidiert und hat dann seine Stimmen abgegeben an den Arnie. Also ja, ich freue mich schon richtig auf dieses Event im Großraum Frankfurt. Also ihr habt unten dann auch hier einen Link, falls ihr Karten erwerben wollt und dabei sein möchtet. Wir haben die Preise so gestaltet, dass es kein Event wird, wo wir groß daran verdienen, sondern wir wollen vielen Menschen einfach diese Aufklärung geben, dieses Wissen geben und diese Möglichkeit geben, dass sie, ich sage immer, finanzielle Freiheit möchte jeder, aber finanzielle Freiheit beginnt mit finanzieller Bildung und ist der erste Schritt und gerade an die Jungen auch gerichtet. Seid dabei, vielleicht leistet euch auch eine VIP-Karte, dass ihr mit den ganzen Experten, ich glaube, wir haben 7 Bestseller-Autoren dabei, das ist schon kein schlechter Schnitt. Kommen wir langsam zum Schluss. Deutschland, wohin gehst du? Jetzt müssen wir natürlich auch noch kurz den Schwenk nach Deutschland schaffen. Mhm. Wir haben ja alle eine hohe Affinität. Ich bin zwar in Österreich geboren, habe aber auch Firmen da, habe viele Jahre da auch gelebt oder zumindest teilweise gelebt auch. Was muss oder darf Deutschland jetzt anders machen in der jetzigen Situation? Was wäre Ihre Empfehlung für Deutschland? Sie haben ja 2022 damals für das Amt des Bundespräsidenten. Sie waren die zweitstärksten Stimmen. Welche Empfehlung haben Sie, auch wenn Sie sich heute Ihren Fonds widmen, aber Sie sind trotzdem ein Kenner der Szene?
Ich war vor, oder fangen wir andersrum an, selbst wenn jetzt eine Regierung ins Amt käme, die alles richtig machen würde. Und Merz hat ja wirklich den größten Wählerbetrug aller Zeiten gemacht, wobei für mich das nichts Neues war. Ich durchschaue ihn seit über 10 Jahren. Er ist ein Lobbyist, er ist geltungssüchtig, er macht das, was ihm seine Auftraggeber sagen, von BlackRock und so weiter. Aber jetzt hat er sogar hintenrum bei der amerikanischen Regierung um Unterstützung angefragt, wobei er ja doch so konträr ist zu Trump, dass aber da sieht man, wie armselig er da im Moment auch verhandelt. Aber er ist wirklich eine Katastrophe. Also man hätte kaum glauben können, dass es nach Merkel und nach Scholz, Baerbock und Habeck so weitergeht oder noch schlimmer wird, ist aber so. Aber selbst wenn jetzt eine Regierung im Amt wäre, die alles richtig machen würde, ist Deutschland im freien Fall. Mhm. Den kann man abbremsen, aber das Land wird verarmen. Wir können langsam wieder, wir können vielleicht diesen freien Fall in einen Sinkflug umwandeln und dann irgendwann langsam wieder zu steigen anfangen. Aber da kommen noch ganz dicke Hämmer hinterher, zumal Merz ja kapituliert hat und das alles im Prinzip den ganzen Unsinn der Grünen und den destruktiven Unsinn der Grünen mitträgt, bis hin zu höheren Energiepreisen, hat sie ja selber geäußert, dass denen die Leute eben das sich nicht mehr leisten können. Also er fährt voll die grüne Politik mit. Ja. Das ging aber schon unter Merkel los. Manche haben sich ja von Merz anderes erwartet, ich nicht. Und jetzt kommt geliefert wie bestellt. Und komme ich mal zu meinem Lieblingsökonomen Friedrich List, großer deutsch-amerikanischer Ökonom, 1789 bis 1846. Der ist anders als David Ricardo und Adam Smith. Nicht Freihandel ist das Wichtigste, natürlich sollen wir Handel treiben, sondern das nationale System der Produktivkräfte, Bildung, Infrastruktur, Sicherheit, Polizei, wie auch immer, also Wissenschaft, alles das, was die Produktivkräfte ausmachen. Und die waren in Deutschland nach 1945 noch ziemlich intakt. Die Hardware war kaputt, die Software war intakt. Jetzt haben wir größtenteils eine kaputte Software. Wir haben die Industriekerne, die weg sind. Hans-Werner Sinn, mit dem ich 2011 auf einer Veranstaltung in Portugal war, bei einem Industrieverband, sprach damals davon, wir sind gut aus der Finanzkrise gekommen. Anders als die Franzosen haben wir unsere Industriekerne behalten und die funktionieren noch. Aber die haben wir jetzt auch schon zum Teil zerstört. Also es wird erstmal eine lange, schwierige Durchstrecke für Deutschland.
Ja, man sieht ja, Automobilindustrie ist immer besorgter natürlich und auch berechtigterweise besorgt. Ich meine, Deutschland war das Automobilland oder eines der Automobilländer weltweit, hat riesige Probleme. Auch die chemische Industrie ist ja schon teilweise abgewandert oder Teile wandern immer noch ab. Und was bleibt dann übrig, ist die Frage. Ne?
Ja, da bleibt nicht viel. Da sind wir Agrarland und das wollte ja schon mal einer uns jetzt zum Agrarland umwandeln.
Dichter und Denker sind schon weg, die Ingenieure teilweise auch. Mhm. Die Ingenieurwissen wurde halt günstig nach China gebracht.
Und in die USA, die klauen auch viel Patente. Ja. Also Wirtschaftsspionage können nicht nur die Chinesen, aber viele neue Patente werden auch sofort abgegriffen. Nehmen wir MP3 oder was auch immer, geht dann nach Amerika. Auch die Private Equities sitzen beim Fraunhofer-Institut mit drin und hat mir jemals vor 10 Jahren aus dem Fraunhofer-Institut, greifen das sofort ab. Also wir haben da keine nationale Strategie. Deutschland, Europa braucht auch Industriepolitik. Ich bin ein Vertreter der Industriepolitik, haben wir aber nicht. Ja. Und Deutschland ist auch das einzige Land, das nicht hinter seinen Konzernen steht. Frankreich tut das, England tut das. Ja. Also der Wahnsinn, dass Seifert damals glaubte, er könne mit der deutschen Börse die London Stock Exchange übernehmen. Das machte absolut Sinn. wirtschaftlich. Aber wenn man ein bisschen was von der Welt versteht, wird man wissen, dass die Briten das nie zulassen würden. Amerika steht hinter seinen Konzernen, Russland, China, nur wir Deutschen nicht. Also da ist viel, viel, viel kaputt. Also sagen wir mal 60-70% des Zerstörungswerkes sind getan. Wir haben noch kleine Reste, die da sind, aber es wird ein langer, langer Weg, da wieder hochzukommen.
Ja, also man kann Deutschland nur wünschen, dass im Zuge dieser Neustrukturierung, die es ja weltweit global geben wird, jetzt diesen Weltsystem-Crash, sage ich jetzt mal dazu, nicht bezogen auf die Börsen, sondern bezogen auf unser gesamtes System, der aber mit einem Great Reset enden wird, sich auch neu strukturiert, das wäre zu wünschen. Wahrscheinlich bedarf es dazu aber noch des einen oder anderen Jahres. Ich glaube auch persönlich nicht, dass die jetzige Regierung durchhalten wird oder kann, weil eine Regierung, die so viele Wähler vor den Kopf stoßt und einfach sagt, ich verhandle jetzt nicht mit dem und dem Partner, den die Masse der Menschen gewählt hat, die macht schon von Haus aus, glaube ich, einiges falsch. Also da muss man einfach, glaube ich, mal sagen, es darf auch wieder demokratischer werden. Grundsätzlich nicht nur Deutschland, das gilt jetzt für mehrere Länder, aber da wird sich vielleicht auch das eine oder andere tun, weil unsere Gesellschaft auch sich gerade verändert.
Aber umso turbulenter die Zeit. Ich meine, es sieht wirklich nicht gut für Deutschland aus, für viele andere Länder auch nicht. Aber also in turbulenten Zeiten gibt es für Investoren immer Chancen. Das ist manchmal sogar das Beste, was zwar nicht schön ist, aber natürlich muss dazu mal die Grundsicherheit stehen. Das ist ja auch für viele mittlerweile ein Problem. Aber wenn man investieren kann, dann sind solche Zeiten immer interessant. Aber wir werden dann auch als staatsbürgerlich denkender Mensch werden normale Zeiten werden mir lieber. Als Investor, sage ich, muss ich die Chancen haben.
Absolut. Aber wenn man so zurückblickt in der Geschichte, war das tatsächlich auch sehr, sehr oft so, dass große Dynastien, große Vermögen tatsächlich in Krisenzeiten gebildet wurden. Und ich meine, wir beide sind jetzt schon ein paar Jahre hier auf der Welt, aber ich glaube, das, was jetzt passiert, das wird es hoffentlich zumindest in der Zeit unserer Kinder und Enkelkinder nicht mehr geben. Das ist jetzt wieder so ein Meilenstein, wo, wie der Ray Dalio das auch in seinen Büchern beschreibt, wo wirklich für die nächsten 80 bis 100 Jahre, glaube ich, Geschichte geschrieben wird. Mhm. Und wir dürfen aktiv an dieser Geschichte mitwirken.
So ist es.
Vielleicht auch die gute Nachricht jetzt, damit wir auch etwas Positives hier noch rausschicken. Ne?
Ja, und wir kriegen ein bisschen was zu sehen.
Genau. Also Thema positiv, gehen wir noch ins Schlusswort langsam rein. Vermögensschutz, wie rette ich mein Geld in schwierigen Zeiten? Lassen Sie uns ganz konkret jetzt noch zum Schluss vielleicht was Positives und auch den einen oder anderen praktischen Tipp für Leute, die noch am Anfang beim Investieren stehen, die jetzt noch keine riesen Aktienpakete, noch keine Latifundien und Immobilien haben und noch nicht die Goldbahn im Keller. Wie würden Sie sich jetzt, wenn Sie 30 Jahre jünger wären und Sie haben jetzt 100.000 Euro, 200.000 Euro, die Sie halt so die letzten 5, 6 oder 10 Jahre oder vielleicht auch länger erwirtschaftet haben, was würden Sie empfehlen?
Also ich würde schon was liquide lassen. Also wie Manga gesagt hat, der beste Weg zum großen Vermögen zu kommen, ist 10 Millionen da liegen zu haben, wenn es mal wirklich gute Chancen gibt. Ja. Aber das geht natürlich auch mit kleineren Summen. Also ich würde wahrscheinlich bis zu 30% flüssig liegen. Das nicht auf einer Bank, auf zwei Banken, vielleicht auch zwei Währungen, Euro und Franken und so. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Also es gibt keine absolute Sicherheit. So, und den Rest, 60-70% würde ich schon in Sachwerte investieren. Also im Moment tatsächlich, wenn ich anfange, also Gold ist erst am Anfang seines nächsten Zyklus. Wir haben auch den Privatinvestor Goldfonds, aber man kann es natürlich auch physisch kaufen, also wie auch immer. Das ist also mein Standbein. Und ich würde tatsächlich anfangen jetzt schon, denn das ist ein Langstreckenlauf, selektiv in Aktien zu investieren, weil man mal 3, 4 Jahre, 5 Jahre einen Titel gehalten haben muss, um zu sehen, was macht das mit einem, wie entwickelt sich das Unternehmen. Also es ist eine Trainingsgeschichte, also gestreut, Sachwerte plus Liquiditätsreserven.
Sehr gut. Und natürlich nicht vergessen, ein bisschen was, wenn es dann größer wird, das Vermögen, ja, dann muss man natürlich
dann auch in Immobilien. Muss man Immobilien machen. Aber wie sagt doch Costolani? Costolani hat gesagt, Geld allein macht nicht glücklich. Man braucht auch Immobilien, Gold, Aktien, Kunst und so weiter.
Sehr gut, das lasse ich jetzt mal als Schlusssatz so stehen. Nein, das allerletzte Wort gehört jetzt noch Ihnen. Vielleicht ein aufmunternder Satz für alle da draußen, die gerade Angst haben, die gerade nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und vielleicht schlaflose Nächte, weil sie sagen, das ist so turbulent, das ist so viel gerade in Veränderung, das ist unbeschreibbar.
Ja, was hat man zum Ende der Donaumonarchie gesagt? Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
Sehr gut. Herr Professor Max Otte, das war mir wie mein Vergnügen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören oder angeregt auch. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten und lasst uns ein Like hier, wenn es euch gut gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, ja, Krise als Chance, wenn ihr das mitnimmt hier als Kernbotschaft, dann nutzt diese Chance für euch. In diesem Sinne, bis bald.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.